Mein Papa hat gesagt, wir feiern zwar keinen Weihnachten, das ist nicht unser Fest, aber wir leben hier, also respektieren wir das. Das heißt, wir haben hier jedes Jahr einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Kann kein Menschen verstehen, der morgens aufsteht und seinen Job scheiße findet und da jeden Tag hingeht. Schönheit, schön und gut, aber nicht nur Schönheit, sondern es geht ja darum, was haben die Frauen für Werte. Der alte, weiße Mann, mein Gott, der will es halt nicht kapieren. Digga, gibt keine Titten mehr, muss halt mit klarkommen, so, weißt du. Scheiß drauf, ey, was soll das? Energieverschwendung. Was soll jetzt so ein Horst, so einem... so Volldeppen jetzt irgendwie antworten. Das ist einfach meine Familie, die da gerade unter Bomben ist. Weißt, was soll ich dir sagen? Als Romani gestorben ist, wir haben alle Tränen geweint vor Freude. Für uns ist unser größter Wunsch und Traum einfach, dass Iran irgendwann frei ist, dass die auch so wie du und ich in Freiheit leben können. Ich glaube, so wie oft ich manchmal so eine Wut in mir hatte, dass ich dachte, ich werde jetzt auch lernen, wie man Krieg führt und dorthin geht und neben an Seite meiner Familie steht.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört und auch guckt, weiß ja, dass normalerweise meine Gäste immer hier vor Ort sind. Mein heutiger Gast kann leider nicht vor Ort sein, aber ich fand diesen Gast so interessant, dass ich dachte, egal, dann müssen wir das per Schalte machen, weil ich möchte diesen Gast unbedingt in meinem Podcast haben. Mein heutiger Gast ist Miss Germany 2024 und ich begrüße ganz herzlich Abami Schönauer.
Hi, freut mich. Danke, dass ich dabei sein darf.
Woher kommt, man nennt dich eigentlich einfach nicht immer, oder dich selber nennst du auch mal Api, ne? Also Apame sagt man eigentlich ganz selten, ne?
Doch, viele gibt auch schon Apame, aber weißt du, bevor die Leute meinen Namen falsch aussprechen, und du wirst es jetzt auch sehen, ich rede auch immer ganz schnell und bin auch in meinen Sachen schnell, und Api ist einfach auch schneller als Apame beim Reden. Papa hat irgendwann mich Api genannt und dann habe ich das übertragen einfach und sagt den Leuten, wenn es einfacher für euch ist, nennt mich Api.
Das ist eigentlich voll schön, weil bei uns, meine Kinder, bei uns heißt Api große Schwester.
Ja, stimmt.
Also mein Sohn sagt zu seiner Schwester mal Api. Deswegen, das hatte ich so direkt im Kopf. Da dachte ich so, geil, das ist eine große Schwester.
Mein Name ist eigentlich cool, vielleicht nochmal kurz dazu. Apame heißt nämlich farbenfroh. Also wenn Farben im Einklang sind, sagt man Apame. Das ist ein uralter persischer Name. Also eigentlich ganz, ganz geil so. Aber ja, genau.
Trifft das auf dich zu? Bist du so farbenfroh bunt?
Definitiv ja.
Wir wollen so ein bisschen einmal durch dein Leben durchfliegen, sage ich jetzt mal, weil ich es total interessant finde. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt dabei haben, weil ich das total spannend finde, diese ganzen Stationen, die du auch gemacht hast und so. Da werden wir einzeln noch drauf eingehen. Du bist im Iran geboren und mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Hast du noch Erinnerungen an die Zeit im Iran?
Klar. Ich kann mich an unser Haus erinnern, natürlich am meisten an meine Familie und Verwandten. Ich habe da eine ganz, ganz enge Beziehung nach wie vor jeden Tag auch, solange es so gut es möglich ist in den jetzigen Zeiten, mit denen in Kontakt zu sein. Und ja, ich habe immer versucht, diesen Bezug beizubehalten und mir zu bewahren. Und die Erinnerung ist eigentlich so die letzte, dass wir am Flughafen standen und meine ganze Familie war da, wir haben uns verabschiedet und es war ganz schön traurig, so als wir dann aus dem Land raus sind.
Hast du jetzt noch, du hast noch Verwandtschaft im Iran, ne?
Ja. Die meisten sind zwar ausgewandert, die leben in Kanada, Australien, Europa, Amerika, aber ich habe schon noch Familie im Iran, ja.
Wann warst du das letzte Mal da?
Ich war das letzte Mal dort vor 6, 7 Jahren. Genau, vor 6, 7 Jahren. Und dann wollte ich vor 2 Jahren nochmal in den Iran mit meiner kleinen Tochter, und das war genau in der Woche, wo das mit der Mahsa Amini, diese Woman Life Freedom Revolution, da ist die Mahsa Amini in der Woche gestorben. Dann habe ich gedacht, okay, nee, vielleicht doch nicht so ein guter Zeitpunkt.
Ja, genau. Ja, das ist immer so schwierig, ich kenne das ja selber, also ich komme aus Pakistan. Ja. Und auch immer wieder so, ey, lass mal da hinfliegen. Und so, meine Kinder waren schon einmal, da waren sie ganz klein. Deshalb kommen das nochmal hinfliegen irgendwann. Aber ey, das ist halt so krass, ne? Die Situation kann sich immer so schnell ändern. Ich meine, ich erzähle dir da nichts Neues. Das ist schon echt heftig, ne?
Ja.
Wie war denn so die Anfangszeit in Deutschland? Was hast du da für eine Erinnerung? Bist ja mit 6 Jahren, da wirst du wahrscheinlich direkt eingeschult worden sein. Direkt erste Klasse so wahrscheinlich, ne?
Genau, und ich bin direkt eingeschult. Wir sind nach Flensburg gezogen und meine Erinnerung war, alter Schwede, ist das kalt hier.
Geil, du kommst oben aus dem Norden?
Ja, ich komme aus dem Norden. Wir sind nach Flensburg gezogen und da dieser Wind, ich weiß es noch, dann so, wo sind wir denn hier gelandet? Und wir sind ja auch, glaube ich, im Januar oder so dann irgendwie her angekommen. Und es war schon heftig, so der Unterschied. Natürlich auch kulturell und alles, aber ja, und dann kommst du halt in die erste Klasse, sprichst kein Wort Deutsch mit Mama und Schwester und musst dich einfach komplett zurechtfinden. So Schule, Welt, Freunde, keine Familie mehr da, weißt du, da passiert einiges im kleinen Gehirn. So war schon heftig.
Hast du die Stelle integriert oder hattest du Probleme?
Also, das hat schon lange gedauert, ehrlicherweise. Ich habe schon als Jugendlicher daran wirklich nagen müssen, zu verstehen, dass ich zwei Kulturen habe und dieses Thema heimatlos kennt, glaube ich, jeder Migrant irgendwie, dass du dir denkst, wo ist eigentlich mein Zuhause? Weil ich bin dann das allererste Mal mit 13 dann wieder in den Iran und habe zum ersten Mal gedacht, Alter Schwede, die sehen alle aus wie ich. So, meine Mutter erzählt mir, als ich in die erste Klasse kam, habe ich zu ihr mal gesagt, Mama, du bist die Einzige, die schwarze Haare hat. Alle Mamas sind blond, warum bist du nicht blond? Also, weißt du, du musst halt erstmal zurechtkommen und klarkommen damit. Und dann war ich im Iran und dann habe ich gedacht so, die sehen alle aus wie ich. Aber irgendwie ist so, wie ich denke und ticke, eher in Deutschland. Aber die Menschen dort haben dann wieder andere Gemeinsamkeit mit mir. Und wo ist eigentlich das Zuhause? Wo ist wirklich Zuhause? Und dann hast man schon immer wieder so... Ja, Heimatlosigkeit, wenn ich dann aus dem Iran raus war, war eine Leere da. Aber wenn ich dann irgendwie dann auch dort war, habe ich aber auch irgendwie was Fremdes gefühlt, was auch nicht so richtig zu Hause war. Und irgendwann habe ich dann über die Jahre gelernt, aus beiden Kulturen mir einfach das Beste rauszuholen. Das habe ich mir dann wirklich angeeignet und zu verstehen, okay, ich habe zwei Kulturen, ich habe zwei zu Hause und was ist hier cool und was ist dort cool und wie vermische ich das zusammen und mache daraus Api. Und ja. Das probiere ich bis heute noch.
Ja, wahrscheinlich auch kein einfacher Prozess. Ne? Ich meine, das kennt ja jeder, der so gerade, ich bin ja auch 37, ich bin zwar hier geboren, aber ich glaube, jeder so in unserem Alter hat ja diesen Konflikt. Wo gehöre ich eigentlich hin? Was nehme ich mir aus der Kultur? Was nehme ich mir aus der Kultur? Hattest du denn, als du nach Flensburg gekommen bist, gab es da denn irgendeine Art, ich sag mal, iranische Community? Gab es da irgendeine Verwandtschaft, irgendwelche Bekannte, dass du zumindest schon mal so einen Bezug hattest?
Ja, also meine... Opa ist ja damals nach Flensburg gezogen, der ist dort auch gestorben, also der ist auch gerade in Flensburg begraben. Und eine meiner richtigen Tanten lebt nach wie vor in Flensburg. Und dann hatte sie so eine Community und dann sind wir schon da so angekommen, dass wir ein paar Iraner kennengelernt haben und so. Aber meine Eltern waren schon immer so danach aus, so nee, wir sind jetzt in Deutschland, wir haben zwar unsere iranische Kultur, aber wir sind jetzt in Deutschland angekommen, das heißt, wir lernen jetzt die deutsche Sprache, wir haben von Tag 1 beide Kulturen eigentlich immer gelebt. Das heißt, mein Papa hat gesagt, wir feiern zwar kein Weihnachten, das ist nicht unser Fest, aber wir leben hier, also respektieren wir das. Das heißt, wir haben hier jedes Jahr einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Das hat er für uns getan, damit, wenn wir nach Weihnachten in die Schule kommen, auch erzählen können, dass wir einen Baum da hatten und ein paar Geschenke. Das fand ich sehr, sehr geil von meinem Papa, ehrlicherweise, damals. Weil klar könnt ihr jetzt auch sagen, nee, das ist nicht unsere Kultur und das ist nicht irgendwie unseres und deswegen machen wir es nicht, was sehr viele machen. Aber das hat er für uns gemacht, für uns Kids. Das heißt, wir haben immer beide Kulturen versucht, aufrechtzuerhalten. Auch zum Beispiel die Sprache. Mein Papa, der hat uns verboten, zu Hause Deutsch zu sprechen. Wir durften nur Farsi sprechen, meine Schwester und ich. Habe ich damals nicht verstanden, fand ich total blöd, dass er das gemacht hat. Und er hat immer gesagt, in der Gesellschaft lernt ihr schon die deutsche Sprache. Und jetzt bin ich so dankbar, weil alle, die mit mir damals nach Deutschland gezogen sind, die können kaum noch Farsi sprechen. Und ich spreche wiederum mit meiner deutsch-iranischen Tochter, spreche ich nur Farsi und habe das nicht verlernt. Und das habe ich Papa zu verdanken oder meinen Eltern.
Ach schön, spricht deine Tochter auch Farsi?
Ja, also sie versteht alles, sie ist 4, sie antwortet mir aber auf Deutsch zurück. Das ist natürlich jetzt schwierig, sie lernt gerade 3 Sprachen, sie ist in einer internationalen Kita, Deutsch, Englisch und Farsi. Aber ja, ich streng mich da an, dass sie versteht, sie hat zwar eine deutsche Seite, aber sie hat einfach auch eine iranische Seite. Das ist nämlich da, wo ihre wunderschönen braunen Augen herkommen. Und dieses Land soll sie natürlich auch irgendwann mal sehen, das wäre mein größter Traum.
Ich meine, du hast es auch gut erwischt. Ich finde Flensburg auch echt schön.
Ist es auch. Da kommen zwar die Punkte her und das coole Bier, dieses Plups. Aber es ist eine wunderschöne Stadt, ja, an der Grenze von Dänemark.
Wann bist du da weg, als erwachsene Frau sozusagen? Oder hat sich das früh schon weggezogen?
Ich bin dann nach Göttingen gezogen. Mit 14, 15 bin ich nach Göttingen gezogen.
Warum?
Dann habe ich dort. Weil Mama und Papa immer so ein bisschen aus waren, was unsere Bildung und Kultur angeht. Damals war Flensburg die drittkriminellste Stadt, weil es war direkt an der Grenze zu Dänemark. Und dann haben meine Eltern davon erfahren, oh, Göttingen, Universitätsstadt. Also es ging immer nur darum, wo können ich und meine Schwester studieren und die beste Bildung kriegen. Also sind wir dann nach Göttingen gezogen und dort habe ich dann Abitur gemacht. Dann bin ich nach Stuttgart gezogen, weil ich dort Architektur studiert habe. Dann habe ich meine längste Zeit eigentlich in Deutschland in Stuttgart gelebt, nämlich fast 15 Jahre. Und jetzt lebe ich fast, noch nicht, knapp 10 Jahre in Berlin.
Was war die schönste Station?
Jede Stadt hatte seine eigene Qualität. Das könnte ich dir jetzt gar nicht so sagen. Aber Student gewesen zu sein, das war schon geil. Da waren die geilsten Partys, sag ich mal so.
So unbeschwert irgendwie noch, ne?
Ja, genau. Es war so, als hat dich einfach nicht gejuckt. Und wenn die Party zu lang war, bist du aber nächsten Tag nicht zur Vorlesung gegangen. Mein Gott.
Das war dann doch wahrscheinlich auch das erste Mal dann in Stuttgart alleine gewohnt wahrscheinlich, ne?
Genau. Hm.
Und ja, für dich war immer klar, du willst Architektin werden. Du bist Architektin.
Ja, genau. Es war immer klar, dass ich, also ich habe Kunst-LK und Physik-LK gehabt. Ich habe ganz viel gemalt schon als Kind. Und irgendwie wollte ich schon irgendwie in diese Richtung. Und dann wurde es die Architektur, ja. Und das ist nach wie vor das Beste, was ich je gemacht habe.
Wie siehst du deinen Alltag als Architektin aus?
Ich habe mich ja jetzt seit einem Jahr selbstständig gemacht. Also ich habe mein eigenes Büro. Ich habe Apame Studios gegründet in Berlin. Und vorher war ich 15 Jahre Chefarchitektin in einem großen Unternehmen, die aus Stuttgart kommt, Eganova. Und es ist jetzt ganz wild für mich, jetzt einfach selbstständig zu sein. Früher hat man mir die Projekte dann irgendwie gebracht und ich durfte das Geld ausgeben. So musste natürlich zwar gucken, dass das immer wirtschaftlich ist, aber so musste mir keine Gedanken machen. Jetzt habe ich meinen eigenen Mitarbeiter, jetzt habe ich eine Infrastruktur, jetzt habe ich ein Büro, jetzt muss ich irgendwie Akquise selber machen. Ey, das ist schon eine ganz andere Nummer, aber ich liebe den Job jeden Tag. Also ich kann keinen Menschen verstehen, der morgens aufsteht und seinen Job scheiße findet und da jeden Tag hingeht. Dafür ist das Leben irgendwie zu kurz. Und ich stehe jeden Morgen auf. Klar gibt's mal blöde Projekte oder mal blöde Tage, aber im Großen und Ganzen liebe ich es total.
Läuft's denn so, wie du es dir gewünscht und erhofft hast?
Ehrlicherweise war das erste Jahr besser, als ich es mir so gewünscht habe. Sagen wir es mal so. Ja, war ein gutes Jahr. War ein richtig, richtig gutes Jahr.
Also gerade so auch du oder auch ich, wenn man so hier reingeboren ist oder hier hingekommen ist. Ich habe mir ganz oft noch die Frage gestellt, findest du, Deutschland ist so ein Land der, ich nenne es mal, unbegrenzten Möglichkeiten? Also dass jeder praktisch die Möglichkeit hat, ne, dass man praktisch als Sechsjährige hingekommen ist, kein Deutsch sprechen konnte und jetzt bist du Architektin und selbstständig. Ist doch eigentlich voll geil, oder?
Absolut. Also dieses Land hat natürlich ganz viele Themen, über das wir uns beschweren können und irgendwie sagen können, wie es blöd ist. Aber Möglichkeiten wirklich den Menschen zu geben, die etwas erreichen wollen, ja, wollen und auch bereit sind, wenn mal ein Stein in den Weg gestellt wird, trotzdem da drüber zu springen und weiterzugehen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es eins der besten Länder ist. Klar habe ich schwierige Zeiten gehabt. Klar haben die zu mir gesagt, kannst du nicht, bist du nicht. Und klar habe ich noch Joe-Fix-Termine, wo ich als iranische Frau auch mal rassistisch behandelt werde. Natürlich, das gibt's alles. Aber ich habe ein Ziel, ich weiß, was ich will und ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Und wenn du diese Einstellung hast, ja, dann gibt's wirklich viele Möglichkeiten. Und du kannst sehr viel erreichen. Bin ich von felsenfest überzeugt, ja.
Dem breiteren Publikum, sag ich mal, bist du ja bekannt geworden, als du bei der Miss Germany-Wahl teilgenommen hast, 2024. Ja. Und ja. Man muss dazu sagen, die Miss Germany-Wahl, die gibt's ja seit 1927, glaube ich, habe ich recherchiert. Und früher war es immer so, das war ein reiner Schönheitswettbewerb, ne? Für die das jetzt nicht verfolgt haben. Es ging immer darum, wer ist angeblich die Schönste, wurde ganz bewertet von irgendeiner Jury und dann gab's einen Schönheitspreis. Und seit 2020 ist es kein reiner Schönheitswettbewerb mehr, sondern es geht darum, so habe ich zumindest auf der Homepage gelesen, ist eine Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen.
So sieht's
Warum
aus.
Hast du gesagt, da muss ich mich bewerben, da mache ich mit? Wie kam es dazu?
Es war tatsächlich dieses Jahr von Mahsa Amini, als im Iran auf einmal diese Unruhen kamen. Und damals war meine kleine Tochter 2. Und ich habe dann auf einmal ein gespürt, gefühlt irgendwie, dass dass ich in meinem kleinen Zuhause sitze, in meiner Freiheit, und diese Frauen, die haben mir eine Macht gegeben. Ich habe gedacht, wow, sind diese iranischen Frauen stark, die auf die Straße gehen, ihr Kopftuch abnehmen, sterben könnten, ihre Haare abschneiden, bereit sind, irgendwie alles zu geben, damit sie ihre Freiheit bekommen. Und dass ich und auf einmal habe ich auf einmal so ein Gefühl gekriegt von, ich muss auch irgendwas machen, ich muss ihr Sprachrohr sein, was möchte ich für meine Tochter? Ich möchte ein Vorbild für sie sein. Wie schaffe ich es, ein Vorbild für sie zu sein, indem ich selber irgendwas reiße? Und dann habe ich von diesem Miss Germany erfahren. Irgendwer hat dann zu mir gesagt, oh, da gibt's dieses Miss Germany und da geht's um Frauen, die Verantwortung tragen wollen. Also ich hätte never ever bei einem Bikini-Wettbewerb mitgemacht. Und dann hat mir jemand davon erzählt, es gibt dieses Miss Germany und das ist kein Schönheitswettbewerb. Und dann habe ich mir die Seite angeguckt und so und dachte so, ja, es ist interessant. Frauen, die Verantwortung tragen wollen, will ich, mache ich einfach mit. Und ich habe dann einfach auch gar nicht so lange darüber nachgedacht und habe mich dort angemeldet. Und dann war ich eine unter 15.000 Frauen. Und naja, und dann geht diese Reise so 9 Monate lang, also immer wieder punktuell trifft man sich. Und dann habe ich irgendwie relativ schnell gemerkt, ich habe manchmal gedacht, was soll das sein? Ne, habe es ehrlicherweise ganz am Anfang ein bisschen belächelt. Dann habe ich den Max kennengelernt, den CEO in der 3. Generation. Sein Opa hat das gemacht, dann sein Vater und dann er. Und er hat dann irgendwann gedacht, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass Frauen mit Bikini auf die Straße laufen. Schönheit schön und gut, aber nicht nur Schönheit, sondern es geht ja darum, was haben die Frauen für Werte. Und als ich gesehen habe, dass das seine Mission ist, nämlich dieses Format zu ändern, habe ich gemerkt, boah, der steht vor einem viel größeren Kampf als ich. Der steht vor einem viel größeren, seine Mission ist so stark, dass er das gerade machen will. Und dann hat mich das Ganze noch mehr überzeugt. Und dann bin ich einfach diesen Weg gegangen und hab's gewonnen.
Wie war denn so der Prozess? Also wie gab's so mehrere Stationen wahrscheinlich? Wir müssen ja aus den ganzen Damen, die da mitgemacht haben, immer ausgesiebt haben. Was musstest du da alles machen, um sozusagen genau, in der Runde weiterzukommen?
Genau, du hast an deiner Mission gefeilt. Ich hatte am Anfang ganz viele Ideen. Mir wurde beigebracht, wie man sich fokussiert, wie man auf einer Bühne steht und präsentiert, wie man es schafft, Menschen zu überzeugen, wie man es schafft, wirklich mit kurzen, kleinen Sätzen, Elevator-Pitch, dann wirklich zu sagen, was willst du und wie schaffst du es auch, etwas zu verändern und wie schaffst du es, das Publikum dazu zu motivieren, dir wirklich auch zuzuhören. Und genau, wir hatten dann Sport, Speaker-Coaching, Bühnenpräsenz, all diese Sachen. Es war eine unglaublich coole Reise. Also ich würde es jeder Frau da draußen empfehlen, diese Reise mitzumachen, weil du machst sie rein allein für dich selber. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das ist wirklich, dass die das anbieten, dass ich eigentlich an mir selber arbeite und die bessere Version meiner selbst werde. Und das war es aber wirklich. Und es war unglaublich toll.
Und dann stehst du irgendwann auf der Bühne und die verkünden die Gewinnerin und das bist du. Was war das für ein Gefühl?
Verrückt. Ich habe erst so irgendwo rumgeguckt und dachte so, die hat echt gerade Sachen gesagt. Es war verrückt, aber ich habe dann meine Mama und meine Tante und meinen Mann angeguckt, die schreien zu mir hingerannt sind. Und dann ich so, nee, das war mein Name. So, es war cool, es war richtig, richtig cool. Aber nur kurz war es cool. Und dann hat es ja leider angefangen, kannst du dir die Frage sparen. hat dann irgendwie, ja, der Shitstorm leider direkt angefangen. Irgendwie über die Bild-Zeitung, über die Presse, über Social Media bin ich zerrissen worden, weil ich dann irgendwie doch als iranische Frau, ich meine, wir können ja offen drüber reden, AfD ist gerade stärker denn je in den letzten Jahren, iranische Frau, die auch noch, ich bin die älteste Miss Germany, ich bin die Miss Germany, die ein Kind hat, ich bin irgendwie verheiratet und
geht viele, alles ja gar nicht, ne? Geht ja gar
alles.
Nicht.
Alles und viele verstehen ja immer noch nicht, dass es sich verändert hat und da habe ich schon ganz viel einstecken müssen. Allerdings nur in Social Media, also im wirklichen Leben ist es so krass, ne? Das ist so positiv. Da ist mir noch nie was Negatives passiert. Ständig fragt jemand, können wir ein Foto machen? Du bist auch Miss Germany, können wir schnacken und so. Wir sind stolz auf dich. Aber Social Media war richtig heftig. Also wirklich bis in Staatsanwaltschaft, Morddrohungen und allem dabei gewesen.
Ja. Ich meine, wie war das für dich? Ich meine, das ist ja was anderes, wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag mal so Promis, die in der Öffentlichkeit stehen, das kennen, immer wieder gibt's mal einen Shitstorm und so. Du warst vorher irgendwie wahrscheinlich jetzt nicht so medienpräsent. Dann gewinnst du das Ding und plötzlich kriegst du den Shitstorm deines Lebens für etwas, du kannst ja nichts dafür. Also weißt du, das war ja nicht, dass du dann irgendwie in dein Fettnäpfchen getreten bist und man gesagt hat, scheiße, ist ein Fehler passiert, tut mir leid. Du kannst ja nicht mal was dafür, du hast einfach nur gewonnen.
Genau. Und deswegen sagt man auch in meinem Fall nicht Shitstorm, sondern Hatestorm. Das habe ich dann von Experten irgendwie gelernt. HateAid ist ja diese ganz tolle Organisation, die haben mich dann angerufen. Genau. Ich wusste, dass ein bisschen was kommen wird, aber nicht in so einem Ausmaß. Und dann habe ich aber ganz viel Support gekriegt von solchen Organisationen wie HateAid. Mein Coach, meine Familie, die hinter mir stand, meine ganzen Freunde, Miss Germany. Der Max hat ehrlicherweise den ersten Monat nur mein Social Media beantwortet. Der hat gesagt, Abi, geh da erst gar nicht rein, ich kümmere mich darum. Und hat das irgendwie so ein bisschen alles von mir ferngehalten. Und ich muss dir auch sagen, ich glaube, wenn ich 30 gewesen wäre oder 20 und Miss Germany geworden wäre, wäre es nochmal eine ganz andere Nummer. Ich glaube, mit 40, 39 bin ich Miss Germany geworden, habe ich nochmal eine ganz andere Haltung zum Leben gehabt. Weißt du, ich war eine Mama, ich war Architektin, ich stand fest im Leben. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht wehgetan hat, also schon an der einen oder anderen Stelle. Vor allen Dingen, wenn du Shitstorm von Frauen gekriegt hast, das fand ich halt echt daneben. Der alte weiße Mann, mein Gott, der will es halt nicht kapieren. Digga, gib keine Titten mehr, muss halt mit klarkommen, so, weißt du. Aber dass du dann so Shitstorm von Frauen kriegst, das war schon zum Teil echt schmerzhaft. Aber habe gelernt, damit umzugehen. Weißt du, ich habe ganz viele Freunde, die Celebrities sind. Ganz, ganz viele tolle Menschen um mich herum. Und die haben mir alle gezeigt oder gesagt, wie es in ihrer Welt aussieht. Und dass man da eine Lederhaut haben muss, einfach drüber wegsehen, gar keine Energie verschwenden. Es gibt ja diesen einen tollen Satz, was Peter über Paul sagt, sagt mehr aus über Peter als über Paul. Und glaubst, ich habe mir diesen Satz jeden Tag immer wieder gesagt. Das hat nichts mit mir zu tun, das hat was mit diesen armseligen Menschen da draußen zu tun. Ja, und so hat es dann irgendwie funktioniert, dass ich da so drüber stehe.
Bei deiner Wahl, es gibt ja, wie gesagt, die Miss Germany-Wahl schon seit, weiß nicht wie vielen Jahren. Aber ich habe bei keiner so viel mitbekommen wie bei dir. Also da hat man ja sogar, dann gab es irgendwo einen Artikel, du hättest eigentlich gar nicht gewinnen dürfen, weil derjenige, ich weiß nicht mal, wie es genau war, diejenigen, die für dich gestimmt haben, sind aber in einem Co-Work-Placing mit dir und so. Und deswegen die Verbindung und so, ne? Also man hat jedes Ding rausgeholt, um sozusagen dich schlecht zu machen.
Die haben alles gegeben, was irgendwie ging. Die haben echt alle. Aber ich meine, für Max, für den CEO war es das Beste. Er sagt, jeden Tag sagt er bis heute zu mir, danke, danke. Weil durch diesen Shitstorm hat er einfach so eine Reichweite bekommen. Und ich meine, guck mal, Miss Germany gibt's jetzt auf Join und Six zu sehen. Also geiler geht's nicht. Es läuft gerade so steil für Miss Germany und so viele kennen das jetzt. Und durch meinen Shitstorm, also Max, der hat mich immer angerufen und gesagt, wenn du das aushältst, ist das Beste, was mir gerade passieren kann. Und ich so, komm, go for it. Weil in dieser ganzen Zeit haben mir dann natürlich auch mal junge Frauen geschrieben, die haben geschrieben, oh mein Gott, dass du diese Bühne aushältst, dass du das schaffst. Ich würde mich nie trauen, auf so eine Bühne zu gehen, wenn das irgendwie das Resultat ist. Und das hat mich dann immer wieder motiviert zu sagen, nee, stopp, ich lass mich jetzt nicht unterbuttern. Genau für diese jungen Frauen da draußen bleibe ich da stehen, nimm das Ganze auf und auf Hass antworte ich mit Liebe. Und das habe ich einfach knallhart durchgezogen. Ja.
Hast du einfach gesagt, ich guck nicht mehr, oder hast du trotzdem dann, weil sich trotzdem irgendwie interessiert, irgendwie in den Kommentaren geguckt, was schreiben die Leute?
Ja, und dann haben die mich provoziert, dann habe ich manchmal angefangen, denen so zurückzuschreiben, so blöder und guck dich mal und dann habe ich es natürlich nie abgeschickt, sondern habe es mal wieder gelöscht. Scheiß drauf, ey, was soll das? So Energieverschwendung. Was soll jetzt so ein Horst, so Volldeppen jetzt irgendwie antworten?
Ja. Man spricht natürlich viel oft über irgendwie Hate, da kam viel Hate und so, aber welche Türen hat dir das auch geöffnet vielleicht?
Oh, so viele, es war so cool, ich habe mit ganz Europa Interviews geführt, also jedes Land in Europa kam irgendwie auf mich zu und hat gesagt, können wir ein Interview machen, weil wir in Deutschland natürlich Vorreiter sind, für dieses Miss Germany Konzept zu ändern, Frankreich dreimal, Spanien, Serbien, ich weiß gar nicht, welche ganzen Länder. Ich durfte an Talkshows teilnehmen. Es gibt so den berühmtesten, so ein bisschen wie der Stefan Raab und Böhmermann gemischt. Der heißt Sina Valiola, ist in London. Der hat mich eingeladen zu seiner Talkshow. Ich habe Kooperationen gemacht. Ich habe so viele Kinos jetzt schon auf Bühnen gehalten. Ich bin zu so vielen Frauen-Events eingeladen als Vorbild. Ich habe jetzt einen TED-Talk halten dürfen. Das ist ja so das Höchste an einem Talk, was du machen darfst. Ich habe TV-Formate unzählige gemacht. Dieses Deko-Profi kann man mich jetzt gerade auch sehen auf Vox und auf RTL Plus. Mhm. Da habe ich ganz viel mitgemacht und durfte so als Expertin, Architektin Räume umgestalten. Ich habe jetzt perfektes Dinner gedreht letzte Woche und habe es Freitag auch noch gewonnen. Natürlich, ich habe mit Mama Persisch gekocht. Da konnten
sehr gut.
da konnten sie dann nicht anders. unglaublich cool. Ich habe mich selbstständig am Ende auch gemacht. Das hat auch irgendwie ein bisschen was damit zu tun. Und es ist wirklich, ich bin in der Jury von Miss Germany seit Jahren. Ich habe jetzt das Miss Germany Festival aufgebaut. 2000 Quadratmeter Messe durfte ich jetzt in den Bavaria Studios mit meiner eigenen Firma Upper Miss Studios machen. Das ist richtig cool. Ja, so sind schon echt gute Sachen entstanden.
Das heißt, du hast es nie bereut, teilgenommen zu haben.
Genauso wieder machen. Nur würde ich jetzt den Teil Shitstorm nochmal anders machen. Vielleicht nicht so ruhig bleiben.
Würdest du antworten?
Ja, vielleicht antworten oder vielleicht es zeigen nach außen oder daraus vielleicht irgendwas Lustiges bauen, wie jetzt gerade in der letzten, ich weiß nicht, ob du die Büschra kennst, das ist jetzt die, die jetzt in den Top 9 war. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau, die trägt ein Kopftuch und ist Comedian. Und wie die mit dem Shitstorm der AfD umgeht, ist herrlich. Kann ich euch allen nur empfehlen. Schaut mal da rein. Ein Vorbild in der Hinsicht. Ja.
Und dein Thema ist ja eigentlich aktueller denn je, oder ne? Ist gerade wieder viel los. Wie verfolgst du das?
Ja, was soll ich dir sagen, ne? Das ist ein Herzensprojekt. Das ist einfach meine Familie, die da gerade unter Bomben ist. Und das ist ja total geteilt, die Meinung. Wobei die Mehrheit der Iraner ja, was heißt für diesen Krieg? Das muss man ganz vorsichtig sagen. Wir sind nicht für diesen Krieg. Wir sind gegen diese islamische Regierung, die seit 47 Jahren die Menschen einfach unterdrückt. Und die meisten Menschen da draußen können es nicht verstehen, wenn die nicht Iraner sind, iranische Familie haben oder irgendwie seit 20 Jahren mit Iranern zusammenleben, kann man unsere Gefühle, die wir jetzt gerade haben, nicht verstehen. Deswegen ist der Westen auch mit so 3 Fragezeichen und guckt uns irgendwie an und versteht nicht, dass Iraner sich darüber freuen. Aber es ist einfach so, dass dieses Regime einfach seit 47 Jahren die Menschen dort im Land gefangen hält. Es ist wie wenn du, guck mal, du musst dir jetzt vorstellen, dein Kind wird von einem Verbrecher, von einem Dieb in einem Haus als Geisel gefangen genommen. Was machst du? Du kannst es nicht selber befreien, weil da 5 Maschinengewehre auf seinen Kopf gehalten sind. Weißt du, was machst du? Du rufst eine Polizei an, du rufst irgendwen an und sagst, hilft mir. Und das passiert gerade in dem Land. Und ich bin jetzt nicht der größte Fan von Trump und Netanyahu. Nein, bin ich auch nicht. Ja, und die haben echt auch viele, viele schlimme Sachen gemacht. Darüber wollen wir gar nicht diskutieren. Aber das sind gerade die Menschen, die da sind und unserem Land, gerade diese Bösewichter sozusagen, ich sag's mal jetzt wirklich auf ganz einfach, diese Menschen vernichten. Und deswegen schauen wir uns das gerade alle an und freuen uns. Also ich weiß, was soll ich dir sagen? Als Khomeini gestorben ist, wir haben alle Tränen geweint vor Freude, weil einfach der größte Diktator, der einfach meine ganze Familie seit Jahren gefangen hält und einfach die Menschen unterdrückt, gestorben ist. Und ich habe keine Ahnung, was mit diesem Krieg wird. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgehen wird, ob es ein Happy End geben wird oder nicht. Kann ich dir nicht sagen. Kann man zu keinem Krieg sein. Ich meine, Ukraine-Krieg. Man hat gedacht, das ist nach einer Woche vorbei. Und wie lange sitzen wir da jetzt drin? Krieg ist immer scheiße, gar keine Frage. Aber der größte Feind für alle Iraner, das Schlimmste, was einfach für den Iraner ist, ist einfach dieser Feind im Land, der sich da so verpestet hat und der wie ein Gift, wie ein Schimmel da festsitzt in den Poren dieses Landes. Und für uns ist unser größter Wunsch und Traum einfach, dass Iran irgendwann frei ist, dass die auch so wie du und ich in Freiheit leben können. Das wäre einfach das Größte, was passieren kann. Und ich weiß auch nicht aktuell, wie das alles funktionieren kann und wie es wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin da total voller Hoffnung, dass es irgendwann ein Happy End für diese Menschen im Iran gibt, weil sie haben es verdient. Sie haben es so, so sehr verdient. Wirklich, die kämpfen seit Jahren dafür, dass sie auch in Freiheit leben dürfen. Die Iraner sind 90% nur junge, gebildete Menschen und die haben keine Zukunft, die haben keine Perspektive, gar nichts. Die haben kein Geld, die können sich nichts leisten. Und das heißt, gehen die auf die Straße und sagen, scheiß drauf, ich gehe auf die Demo und könnte es in Kauf nehmen zu sterben, aber so weiterzuleben kann ich auch nicht. Also das ist wirklich eine Tragödie, was da über diese Jahre passiert ist und ich wünsche ein Happy End so sehr.
Was so deine persönliche Situation angeht, wenn sich da jetzt nicht so viel verändern sollte, könntest du da überhaupt einreisen? Du bist ja sehr auch öffentlich, sehr stark. Wirst du doch einer großen Gefahr ausgesetzt, wenn du jetzt dahin fahren würdest, verfliegen würdest. Ne?
Ich musste damals, als ich Miss Germany geworden bin, stand ich auf der Bühne und habe gerufen, Woman, Life, Freedom, Zanzendegi, Azadi. Da war es für mich vorbei. Ich kann nicht mehr in das Land einreisen, solange die Mullahs regieren. Also ich würde mich schon irgendwann trauen, dorthin zu gehen, klar, wenn es einen Regimewechsel gibt. Aber ich würde mir natürlich das Ganze erstmal angucken und beobachten. Hätte ich keine kleine Tochter, würde ich wahrscheinlich auch nochmal ganz anders drüber nachdenken. Aber ich habe Verantwortung für Kinder. Das heißt, insofern muss ich dann natürlich in allererster Hinsicht an meine Kinder denken. Was glaubst du, wie oft ich manchmal so eine Wut in mir hatte, dass ich dachte, ich werde jetzt auch lernen, wie man Krieg führt und dorthin geht und neben an Seite meiner Familie steht und so, ne? Aber natürlich ist das alles utopisch. Man würde die Situation beobachten. Also der Kronprinz Pahlavi sagt, sobald irgendeine Stadt frei ist, würde er sofort hingehen und dann würde man anfangen, so Stadt für Stadt wieder sich zurück zu erobern. Das muss man jetzt beobachten. Also ja, ich will unbedingt irgendwann wieder zurück. Aber wann, das ist in den Sternen geschrieben. Ich hoffe bald.
Ja, vielen, vielen Dank. Also sehr, sehr schöner Einblick auch so in deine ganze Gefühlswelt und was du alles gemacht hast und so. Was steht denn für dich dieses Jahr noch an? Was hast du für Projekte? Was kommt da alles noch von dir?
Ja, ich habe ganz viele coole Architekturprojekte. Ich habe jetzt ein Projekt in Nizza. Habe ich jetzt ein ganz, ganz tolles Projekt. Da werde ich ein Privathaus bauen. Ich habe ein paar Projekte in Hamburg. Ich habe meine Zusammenarbeit mit Miss Germany um ein Jahr verlängert. Das heißt, sie bleiben mein Management für ein drittes Jahr. Das gab es auch so noch nicht, aber wir verstehen uns einfach sehr, sehr gut und sind ein gutes Team. Ich habe einige Keynotes noch vor mir, Panel-Talks vor Frauen-Events, aber ich werde mich jetzt immer mehr stark in diese ganze Thematik Iran einsetzen, mich mit der Diaspora treffen. Ich war jetzt letzte Woche in Genf und habe das allererste Mal vor einem kompletten iranischen Publikum Politik-Talk gehalten, da war ich auch schon, ich bin ja ganz nervös. Ich springe ehrlicherweise sehr oft aus meiner Komfortzone raus und da habe ich einfach Bock drauf. Ich habe keine Angst davor, aus einer Komfortzone rauszuspringen, weil ich gelernt habe auch, dass man mit Fehler klarkommen kann. Man muss nicht perfekt sein. Man muss sich aber einfach trauen. Ich finde, glaube ich, das Allerschlimmste ist, wenn man sagt, ich kann etwas nicht, deswegen mache ich es nicht. Ich habe ganz viel in diesen letzten Jahren gelernt. Es ist egal, man strengt sich an, man bemüht sich und du lernst es dir an und du eignest es dir an und dann probierst du es einfach. Und wenn man Fehler macht, so what? Wir sind Menschen, das gehört dazu. Und wenn ich Persisch gerade spreche, wird mir keiner übel nehmen, weil ich bin mit 6 nach Deutschland gezogen und gibt da mein Bestes. Und wenn da halt mal was schief läuft, dann ist das so, ja. Also kommen ein paar coole Projekte noch. Ich werde jetzt etwas Neues moderieren. Ich habe noch nie etwas moderiert. Das wird jetzt auch dieses Jahr etwas Neues werden. Und mal gucken.
Und ich habe gesehen, du kannst auch schnell verzeihen, weil ich habe letztens als ich gegoogelt habe, was du jetzt gerade so machst und so, da habe ich gesehen, dass du auf einer Demo warst, ne, für Iran oder für iranische Frauen. Und da hast du mit der Bild-Zeitung gesprochen, wo ich so dachte, das sind doch die mit dem Shitstorm damals angefangen haben. Hat mich sehr gewundert, dass du mit denen gesprochen hast.
Ich habe ganz gute, tolle Kontakte mittlerweile zu der Bild-Zeitung. Damals dieser Mensch, der mich da ganz am Anfang vor 3 Jahren fertig gemacht hat, den gibt's gar nicht mehr. Den habe ich dann natürlich in der Bild dann auch wirklich, was heißt angezeigt, aber dann wirklich damit rausgerückt. Mittlerweile gibt's eine ganz, ganz tolle Ansprechpartnerin bei der Bild, die Laura, die sich komplett für Miss Germany einsetzt. Sie ist bei jedem Finale dabei und hat mir damals gesagt, bitte gib mir eine Chance, lass mich dir beweisen, dass Bild nicht nur das ist, was du gesehen hast, sondern es gibt auch gute Menschen dort drin, die wirklich genau das, was du machst, unterstützen. Und das tut sie auch. Also da gibt's wirklich auch tolle, tolle Menschen. Was bin ich für ein Mensch, der jetzt nachtragen muss? Natürlich verzeihe ich, wenn mich jemand darum bittet. Das Leben ist viel zu kurz, als dass du nachtragen irgendwie mit so einem vollen Rucksack voller Schmerz rumläufst. Auf gar keinen Fall bin ich null der Typ, sondern eher immer darauf hoffen, dass da jemand irgendwie draus lernt. Allein jetzt zum Beispiel habe ich dieses perfekte Dinner gedreht und da haben mir jetzt 2 Leute eine Nachricht geschrieben. Ich schwör's dir, ich kann es dir zeigen. Irgend so ein Typ, der mir jetzt geschrieben hat, ich muss dir was sagen, ich bin einer deiner Hater vor 3 Jahren. Es tut mir leid, ob du es annimmst oder nicht. Ich habe jetzt das perfekte Dinner gesehen und ich habe mich total in dich geirrt. Du bist so authentisch und du bist mehr deutsch, als ich dachte, hat er mir geschrieben. Das finde ich geil.
Ja, ist doch cool, wenn man Menschen dann noch irgendwie überzeugen kann und du dich selber auch noch hast überzeugen lassen von, es gibt auch eine schöne Seite, ne?
Ja, voll, total. Das finde ich super. Wir müssen uns gegenseitig verzeihen und wir müssen immer wieder versuchen, das Positive in den Dingen zu sehen. Du, sonst gehen wir da dran kaputt an dieser verrückten Welt. Ich bin davon überzeugt, wirklich.
Gut. Das ist ein sehr schönes Schlusswort auch eigentlich. Mit diesen liebenden Worten will ich mich auch verabschieden von dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr vollen Terminkalender und dass du das da noch einrichten konntest. Ja, wünsche dir alles, alles Gute. Hoffe, dass alles aufgeht und du alle deine persönlichen Ziele erreichst. Vielen, vielen Dank und alles Gute.
Danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Tschüss. Und wir sehen und hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.